Ich lese den heutigen Predigttext aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß mit Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Guten Morgen. Ich spreche noch ein Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und uns Ohren gibst zu hören und uns dein Herz einmal mehr zeigst. Amen. Die da, diese Sünderin, die ist nichts wert. Das ist eine Frau ohne Mann oder mit zu vielen. Mit dieser Frau an einem Tisch sitzen, niemals. Die ist nichts wert. Solche Worte, ausgesprochen oder gedacht, verletzen. Und oft ist so ein Denken und so ein Aussprechen gegen so ein Denken kein Kraut gewachsen. Und in unserer Geschichte hier wird uns eine Frau vorgestellt, einer der drei Hauptcharaktere, um die es heute geht, diese Frau. Und dann gibt es da Jesus und Simon. Aber zuerst diese Frau, die eine sündige Person ist, Sünderin. Sünderin, das ist im damaligen Kontext eine Frau, die keinen Mann hatte und deswegen am Rande der Gesellschaft stand. Es ist eine Frau, die aufgrund ihrer Existenznot sich ein Berufsfeld aussucht, in dem sie wahrscheinlich als Edelprostituierte arbeitet und sich damit täglich versündigt. Es ist ihr Berufsfeld. Und Sünderin, so spricht man über eine Frau, aber nicht mit ihr. Was wir hier in dem Text sehen und was uns so ein bisschen entgegenkommt und was mich so erstmal geflasht hat, hier geht es wirklich um Abgrenzung. Hier wird jemand festgelegt. Ein Denkmuster. Und das Prinzip ist das gleiche, das kennen wir. Auch bei uns. Hier in dem Kontext war es die Sünderin. Im Übrigen auch die Zöllner wurden als Sünder bezeichnet, weil sie quasi mit der Besetzungsmacht damals mit dem Römischen Reich kooperierten und dadurch auch täglich gegen die Tora und das Gesetz verstoßen. Damals die Sünderin, in unserer Geschichte die Saujuden als Deutsch, in Deutschland oder die ein oder andere politische Richtung, die dreckigen Flüchtlinge oder die Schwulen oder, wie mir zuletzt der Manuel ein Bild geschickt hat, die Kack-Hipster. Das wirkt vielleicht erstmal witzig, aber das Prinzip kennen wir, Festlegung. Und zwar nicht nur Festlegen gegenüber anderen, oft haben wir vielleicht auch so Gedanken und Muster über uns selbst. Herzenssache. Leben aus Gottes Liebe. Hier in dieser Story, die wir lesen und gelesen haben, die Kathleen für uns vorgelesen hat, wirkt es eher erstmal anders. Es ist ein bisschen ein Skandal, der hier passiert in der damaligen Kultur. Keine wirkliche Love Story. Aber viel Brennstoff, das sage ich euch, das werden wir gleich entdecken. Hier passiert etwas. Eine Frau durchbricht die Regeln und Normen der damaligen Zeit. Und es passiert wirklich was. Die Frau kommt, sie weint, sie zerbricht ein wertvolles Gefäß mit kostbarem Öl, duftendem Öl, schüttet es aus, salbt Jesus, küsst ihn, sucht diese Nähe zu Jesus. Hier passiert die Veränderung einer Frau. Und das, was die Frau hier erlebt, ist Liebe, Annahme und Vergebung. Am Ende der Geschichte entlässt Jesus diese Frau mit den Worten, geh hin in Frieden. Ja, und wir haben gerade gehört, hier handelt es sich um eine Frau, die ausgegrenzt ist, einsam. Und wie kommt es, dass aus so einer Frau eine Frau des Friedens wird? Veränderung. Wünschst du dir auch Veränderung? Mal ehrlich, Leute. Also ich habe so ein paar schlechte Gewohnheiten in meinem Leben. Da gibt es in unserem Leben auch vielleicht verborgene Sünden, da gibt es Denkmuster, da gibt es Verletzungen untereinander, sogar in der Gemeinde. Es gibt Lebensbereiche, wo wir uns eine Veränderung wünschen. Und es kann sein, vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich stecke mitten in einer Krise. Du hast jemanden Bedeutendes verloren, du hast einen Verlust erlitten und das hat dich in einen destruktiven Lebensrhythmus oder Gewohnheiten gebracht. Und wenn jemand wüsste, was ich da so mache, und du fängst an, dich dafür zu schämen. Oder ganz anders, du reitest auf der Welle des Erfolgs. Du steigst eine Stufeleiter, der Karriereleiter höher und höher und getrieben von Anerkennung und Leistung merkst du, wie deine Ehe, deine Familie, sogar dein Körper darunter leidet. Und du fühlst dich schuldig. Wie soll ich allen jetzt hier gerecht werden? Oder vielleicht bist du hier und dich beschäftigen Sorgen. Du hast Ängste. Prüfungsängste, ihr lieben Abiturienten. Bei euch steht es bald an. Wir sind mit euch. Und damit zusammenhängen vielleicht auch Zukunftsängste. Was wird für mich? Das ist eine entscheidende Frage für die junge Generation. Was kann überhaupt noch in dieser Welt passieren? Wo will Gott mich gebrauchen? Die Angst, nicht zu genügen. Und deswegen fangen wir manchmal an, so reflexartig uns eine Maske zu bauen, aufzusetzen und nach außen zu wirken. Ist doch alles easy. Mir geht's gut. Veränderung. In dieser Geschichte kommt uns Gottes Herz in der Person Jesu Christi, seinem Sohn, richtig stark entgegen. Es ist so kraftvoll, was hier passiert. Und die Frau erlebt eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung, ihr Lieben, die wird zu einem Schlüssel für Veränderung, auch für uns. Die Szene ist folgende. Jesus ist zu Gast bei dem Pharisäer Simon. Und ihr müsst euch so vorstellen, das war ein öffentliches Essen in der damaligen Zeit. Vielleicht war es sogar eine Sabbatfeier, aber es war auch definitiv eine reine Männersache. Nicht mal die Ehefrauen waren in dieser Gesellschaft erwünscht. Und da kommt diese Frau, sie kommt, sie sucht die Nähe und sie verschwendet sich total. Und ich habe mich gefragt, was war der Auslöser? Was hat diese Frau motiviert, all diese Hürden zu nehmen und entgegen dieser Norm zielstrebig zu Jesus zu gehen? Der Text sagt nicht viel. Wir lesen, sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war und nahm ihr Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Was hat sie gehört, um zu Jesus zu gehen? Ich finde es eine interessante Frage auch für dich. Was musst du hören, um einfach mal alles stehen und liegen zu lassen, um zu Jesus zu gehen und bei ihm zu sein? Ich glaube, nur was gehört hat sie nicht. Vielleicht hatte diese Frau sogar eine Begegnung mit Jesus schon. Und es gibt Ausleger, die teilen hier die Meinung, dass es sich hier um eine Parallele zu Johannes 8 handelt. Johannes 8 ist die Szene, wo eine Frau bei frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und für das Gesetz damals üblich war es, dass diese Frau sofort gesteinigt werden sollte. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten schleppten diese Frau raus. Und in diese Szene in Johannes 8 tritt Jesus und rettet dieser Frau das Leben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. War es diese Frau? Ich lasse das mal offen. Aber auf jeden Fall hat sie gehört, da ist jemand, der rettet mich. Der hat mehr. Und das, denke ich, deckt sich auf jeden Fall mit den Gesten, die sie macht. Diese Frau, eine dieser Gesten, die sie zeigt, diese Zeichenhandlung, ist, dass sie die Füße von Jesus küsst. Das Küssen der Füße in der damaligen Zeit hatte zwei Bedeutungen in der Regel. Zum einen im Kontext von Sklaven und Herren hat der Sklave dem Herrn die Füße geküsst und damit zum Ausdruck gebracht, mein Leben gehört dir. Es gab noch eine andere Situation. Gab es jemanden, der dir das Leben gerettet hat, dann hast du als dem, dem das Leben gerettet wurde, deinem Lebensretter die Füße geküsst. Und was hast du damit zum Ausdruck gebracht? Ich verdanke dir mein Leben. Diese Gesten sind klar. Und das, was die Frau hier erlebt, und das ist mein erster Punkt, ist, dass Jesus sie zunächst mal annimmt. In Jesu Gegenwart ist erstmal kein Raum für Scham. Man merkt so richtig, die Frau sagt, da ist jemand, der nimmt mich so an. Der kennt mich. So eine Liebe brauche ich. Ihr Männer, stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs hier auf der Hulp oder irgendwo und da kommt eine offensichtlich gekleidete Prostituierte auf euch zu, umarmt euch, küsst euch und macht Geschenke. Und euch beobachtet man dabei. Da geht Kopfkino los, oder? Jesus begegnet dieser Frau mit totaler Annahme. Er schenkt ihr letztendlich die Möglichkeit, dass es hier ein Leben ohne Scham gibt. Und Paulus hat sich diese Frage auch gestellt. Was ist es, was uns zu Jesus treibt in erster Linie? Was ist es, was wir brauchen? Und er sagt in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Gott hat eine Liebe, die uns annimmt, so wie wir sind. Und die Frau erlebt, dass Jesus sie nicht abweisen wird. Jetzt, wie geht es dir heute? Was ist, wenn der Teppich, unter dem du so deine Dinge, die niemand so wissen soll, schon ziemlich voll ist? Da ist nicht mehr viel Platz für Dinge, die ich unter den Teppich kehren kann, wofür du dich schämst. Zu wem würdest du gehen, um die Dinge ans Licht zu bringen? Zu einer Person, die dich nach Strich und Faden fertig macht und sagt, ey Junge, so nicht. Oder zu einer Person, die dich annimmt, die dir zuhört und die von Gnade weiß. Die Frau hatte nicht nur die Ahnung, dass Jesus hier ist und sie annimmt. Sie erlebt es und das gibt ihr auch die Möglichkeit, die Dinge ans Licht zu bringen, die dort im Verborgenen sind. Annahme, ein Leben ohne Scham. Hier passiert aber auch noch eine zweite entscheidende Sache. Und zwar geht es um Vergebung hier in dieser Szene. In Jesu Gegenwart haben wir die Chance auf ein Leben ohne Schuld. Was ist das aber jetzt für eine Vergebung, die wir hier sehen bei dieser Frau? Das ist schon ziemlich krass, was hier passiert. Zunächst einmal, Vergebung ist die Erfahrung, dass Gott bleibt. Ich hatte es ja gerade gesagt, Jesus lässt diese Frau mit all ihrem Hintergrund, mit ihrem ganzen Sein an sich ran. Vielleicht hat sie die Nacht davor noch gearbeitet. Und er lässt sich küssen und berühren von einer Frau, die sonst ihr Geld damit verdient. Und er zuckt nicht, er weicht nicht zurück und sagt, also normalerweise mache ich das nicht. Und dann öffnet sie ihre Haare, was ein ziemlich eindeutiges Zeichen ist, und sie als Prostituierte deklariert. Jesus bleibt. Gottes Liebe bleibt. Mitten in unseren dreckigsten Momenten. In den Momenten, wo wir am liebsten vor uns selbst wegrennen wollen, zuckt Gott nicht. Er hat keine Angst. Und auch wir müssen uns nicht wegducken. Und wenn ich erlebe, dass Gott bleibt in diesen Momenten, dann ist es schon eine erste Erfahrung der Vergebung. Aber Jesus bleibt da natürlich nicht stehen. Er spricht ihr diese Vergebung zu. Deine Sünden sind dir vergeben. Ein kraftvoller Satz oder einfach nur ein Satz, man liest ja schnell drüber hinweg, gerade wenn man die Stellen ganz gut kennt. Ihr Lieben, zu meinen, dass Vergebung nichts kostet, ist falsch. Vergebung kostet Gott etwas. Vergebung ist nicht leicht. Wäre es nur dieser Satz, den Jesus da sagt zu der Frau, dann wäre es ja so eine christliche Form von so, ey, wird schon wieder, chill dich mal. Nee. Vergebung ist schmerzhaft. Das weiß jeder von uns, der schon mal vergeben musste oder in so einer Situation steckt, wo er zutiefst verletzt wurde. Boah, das sitzt so tief hier, menschlich gesehen, das wird man nicht so schnell los, oder? Und warum ist Vergebung kostspielig? Vergebung bedeutet, dass ich auf das Recht verzichte, zurückzuhauen. Ja? Also ich nehme an, ich wurde da verletzt von einer Person und ich wähle keine Strategie, keine Tricks, dem anderen zu zeigen, dass er da so richtig falsch lag. Ich hau nicht zurück. Nicht mal die Entscheidung nehme ich in Kauf, ich rede jetzt nicht mehr mit denen und isoliere den jetzt so. Nein. Und wenn Gott uns vergibt, ist es genauso. Hier ist ein Schaden zwischen dir und Gott entstanden. Und Gott haut nicht zurück. Er nimmt diese Schuld und diesen Schmerz erstmal auf sich. Und der Ort, wo wir das erleben können, ihr Lieben, wo wir dieses Vergebensleiden Gottes sehen, ist das Kreuz. Das ist der Ort, wo wir das auch am besten verstehen können. Das Kreuz. Eine Liebe, die Jesus wirklich etwas kostet. Martin Luther hat in diesem Zusammenhang das sehr treffend formuliert, hat gesagt, es geht um eine teure Gnade, die uns zukommt. Teuer? Teuer nicht für dich und mich. Auch nicht teuer, weil wir uns anstrengen müssen, uns es uns verdienen müssen. Teuer, weil es das Leben Jesu gekostet hat. Seinen Sohn, Gottes Sohn. Wisst ihr, was ich an dieser Textstelle so mega cool finde und was mich so immer wieder begeistert, ist, dass in dieser Begegnung, diese Frau sagt ja kein Wort. Ist euch das aufgefallen? Aber trotzdem spricht sie ohne Ende. Ihre Augen, ihre Hände. Und man merkt so, es ist wie ein Bekenntnis, das sie macht. Ein Bekenntnis der Dankbarkeit. Danke, Jesus, für diese Annahme, für diese Vergebung. Und sie verschwendet dieses Öl, im Übrigen Öl, das man auf die Haare genommen hat, das duftende Öl, was sie als Frau attraktiver machen soll. Und sie schüttet es über die Füße. Hallo? Geht's noch? Sie erlebt Annahme und Vergebung und was wir sehen werden, ist, das bleibt nicht folgenlos für sie. Und jetzt bist du vielleicht heute hier und sagst, ja, ist ja schön und gut, diese Prostituierte, die mag das erlebt haben, und aber also diese Lebenswelt ist mir fremd. Ich nehme das mal an bei uns. Wir haben nicht mit so einer Klientel zu tun. Und du bist hier, weil du seit deiner Kindheit schon mit Jesus unterwegs bist. Und wie Simon geht es dir um die Treue zu Gott. Und du hast Jesus schon lange in dein Lebenshaus eingeladen. Und ich meine, wir sehen ja hier, Simon ist ja auch ein netter Typ, ne? Der reagiert so auf Jesus, ja, sprich Meister, höflich, Gastgeber, äußerlich. Wirkt ja ganz nett, aber da ist etwas, was in ihm brodelt. Da geht es richtig ab. Da ist eine Spannung zu spüren, die wir in Vers 36 lesen. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Wie kann Jesus diese Frau zu sich lassen und dann noch in meinem Haus? Hätte er damals einen Instagram-Account gehabt, hat er gedacht, ey, Jesus ist diesen Tag bei mir. Das wird die Story of the Day. Ich werde bestimmt 10, 100 oder 1000 Nachfolger haben. Diese Story wird richtig cool in der Hood rumgehen. Und dann sowas? Da ist schon auch ein bisschen Frust bei ihm gegenüber Jesus. Wie kann er? Und Jesus erkennt, dass hier etwas passiert in ihm. Der Reflex oder die Haltung abzugrenzen, zu verurteilen. Und in Jesu Gegenwart gibt es keinen Raum für Verurteilung. Er spricht Simon an. Da wandte sich Jesus zu Simon, sagte, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte die Schuld zurückzahlen, da erließ er sie ihm. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, dem, der die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Jesus erzählt eine Geschichte, macht er alles so oft, richtig cool. Und allen, die da sind, ist klar, wer hier wer in dieser Geschichte ist. Der Geldverleiher, das ist Gott. Wer schuldet Gott 50 Stück? Ja, das ist Simon. Und 500, das ist die Frau. So what? Ja, da gibt es Schuld irgendwo auf beiden Seiten, ne? Aber die Frau ist wirklich die Schlimmere, 10-mal schlimmer. Aber der Punkt ist ja hier, dass es in dieser Geschichte eben zwei Schuldner gibt. Und es geht in dieser Geschichte und dem Gleichnis, was Jesus erzählt, nicht um die Größe und Schwere der Schuld, sondern dass die beiden ja ihre Schuld nicht zahlen konnten und auf die Hilfe, auf die Gnade und das Eingreifen des Geldverleihers angewiesen waren. Und man merkt so richtig, wie Jesus sagt, auch du, Simon, mein Lieber, du brauchst meine Vergebung. Und warum solltest du dich über diese Frau erheben? Wer gibt dir das Recht, sie zu verurteilen? Und Jesus bleibt dran. Simon muss jetzt richtig da durch, der schwitzt wahrscheinlich schon. Und da wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Auch interessant, dass Jesus hier von der Frau spricht. Er sieht sie gar nicht als Sünderin, nein. Und er lenkt da schon Simons Blick. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist der zweite Punkt. Die Frau hat nicht Vergebung erlangt, weil sie hier besondere Leistung hervorgebracht hat. Sie hat nicht, das ging nicht um ihr Tun. Auch das steht hier in der Story ganz anders. Es ist nicht das Tun und unsere Leistung im Vordergrund, sondern es geht hier um Schuldenerlass, den die zwei Schuldner erleben. Und das führt zu einem Lebensstil der Dankbarkeit und lebendigen Liebe und Hingabe, wie sie diese Frau ausdrückt. Und Jesus zeigt darin seine vergebende und vorauseilende Gnade. Er hat uns vergeben, als wir noch Sünder waren. Bam. Interessant ist, dass diese Frau trotz ihrer Schuld Gott näher war als Simon. Seht ihr das in dieser Situation? Und diese Erkenntnis jetzt wird für Simon zu einem Schlüsselmoment. Warum? Ich sagte es, Simon war ein Pharisäer. Und als Pharisäer gehörte er zu der einflussreichsten Gruppe der damaligen Zeit, sehr einflussreich. Und sie lebten damit, sich ein, sage ich mal, moralisches und korrektes Lebenssystem aufzubauen, nach außen zu wirken wie die Besten. Und er steckte da mittendrin, und solange dieses System von Ordnung und Korrektness für sich funktionierte, hatte er Frieden. Aber sein System hatte einen ganz großen Fehler. Er hat vergessen, wie abhängig er war von der Barmherzigkeit und Vergebung Jesu. Simon ist sich letztendlich seiner Sünde und seiner Distanz zu Gott gar nicht mehr so bewusst, und daher zeigt er weniger Liebe. Jetzt könnte man meinen, okay, Simon, haha, clever, du könntest ja ein bisschen deinen Status beflecken, klaust einfach mal nächste Woche einen Esel oder so, machst irgendwas, damit du so mal richtig Vergebung wieder brauchst. Nein. Das ist nicht das Ziel von Jesus, uns in weitere destruktive Lebensmuster zu geben. Er will uns Lebensmuster zu geben, er möchte uns ja befreien. Wir alle, ihr Lieben, auch die vorbildlichsten von uns, wir sind Gott 1000 Stück schuldig. Ja. Und die Frau wird darin zum Vorbild. Ihre Dankbarkeit, ihre Hingabe ohne Zögern. Wow. Das berührt mich. Interessant ist, dass Jesus ja die fehlende Liebe von Simon nicht direkt anspricht. Er überlässt es ja seinem eigenen Urteil. So, ich dachte jetzt so, jetzt hau doch mal richtig drauf, Jesus, so, ne? Klär es doch mal auf, hier ist doch klar. Nee, er lässt es offen. Ich musste aber an dem Punkt ein bisschen schmunzeln und möchte da uns ein bisschen noch hineinnehmen, ohne uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, Druck zu machen. Wir haben ja die Tendenz, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, uns auf so ein paar Dinge auszuruhen, die wir ja bisher erreicht haben in unserer, ich sag mal, geistlichen, christlichen Karriere. Das sind super vorbildliche Dinge, und das Problem ist, dass diese Dinge irgendwie dann im Zentrum unseres Lebens stecken. Und diese Haltung hat eben diese Gefahr, dass wir vergessen, wie viel Barmherzigkeit wir nötig haben. Ich bin überzeugt, dass da auch ein bisschen Schlüssel daran liegt, warum wir wenig Barmherzigkeit für andere Menschen haben. Und statt Dank entwickeln wir eine Anforderungshaltung oder Erwartungshaltung an Jesus. Hey, also komm hier, 20 Jahre bin ich schon mit dir unterwegs, jetzt muss man auch mal, ne, muss mal dranbleiben. Und die Erwartungshaltung richten wir dann an Gemeinde, an geistliche Leiter und dann die Predigt. Da muss jetzt was kommen. Sind wir dankbar, dass wir Gottes Kinder sind, dass uns vergeben ist? Was motiviert uns? Jemand sagte mal, als Christen sind wir keine besseren Menschen, wir sind nur besser dran. Warum? Nicht mehr wir und unser Lebensstil steht im Zentrum, sondern Jesus und das, was er für uns getan hat. Das ist die Mitte. Darauf möchte er uns lenken. Er möchte sich in die Mitte unseres Lebens stellen, immer und immer wieder. Ja. Und Jesus ist auch die Mitte dieser Geschichte. Er steht zwischen dieser Frau, die Stück weit für einen, sage ich mal, relativistischen oder unmoralischen oder gesetzeslosen Lebenswandel steckt. Dieser Weg ist ein Irrweg. Der wird dich nicht in eine Freiheit bringen. Das erkennt die Frau. Und dann steht da Simon auf der anderen Seite, der Stück weit für einen Lebensstil von Moral, Gesetzlichkeit und Enge steht. Auch das ist nicht der Weg. Echtes Leben, sagt Jesus, ist bei mir zu finden. Und dort, wo du entscheidest, mich ins Zentrum zu setzen, diese rettende Botschaft, dort wird etwas Entscheidendes passieren. Ich bin überzeugt, dass dort eine lebensverändernde Kraft durch den Heiligen Geist in unserem Leben noch beginnt zu wirken, weiterzuwirken. Und ich musste da im Zusammenhang an Apostelgeschichte 2, Vers 37 denken. Das ist die Szene, wo zum ersten Mal die Jünger zusammenkamen und Petrus auch zum ersten Mal von dieser rettenden und heilbringenden Botschaft spricht, die uns rettet. Und was dort passiert, lesen wir, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie die Brüder. In der Folge sagt Petrus, hey, lasst uns als äußerliches Zeichen taufen. Aber hier passiert eine innere Veränderung im Herzen durch Gottes Geist. Hey Leute, ich brauche diese Begegnung mit dieser Gnade. mit diesem Jesus, der bleibt. Diesem Jesus, der mich liebt, annimmt und vergibt. Täglich. Und ich würde sagen, Leben aus Gottes Liebe hat ganz viel zu tun mit Leben aus einer Begegnung, täglichen Begegnung, dem Bewusstsein, dass er gegenwärtig ist. Hier. Ich finde es sehr kraftvoll, dass am Ende Jesus dieser Frau nicht nur Vergebung zuspricht, er sagt, hey, geh in Frieden. Und wir wissen nicht, was passiert mit dieser Frau. Wird sie ihr Leben komplett ändern? Wir wissen es nicht. Aber Jesus spricht es zu und ich glaube, er spricht es auch dir heute zu. Hey, dir ist vergeben. Du bist gerettet. Du hast Frieden. Glaubst du das? Woher wissen wir das? Auch da hat Paulus einen ziemlich coolen Kniff gemacht in Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wow! Geliebte Kinder, Gottes Geist in uns. Ich sagte zum Anfang, in der damaligen Zeit hatte diese Story, diese Begegnung etwas von einem Skandal. Da steckte viel Brennstoff drin und ich glaube, es ist eine Love-Story geworden mit Liebe, Annahme und Vergebung. Und wir sehen bei dieser Frau, und das ist für mich voll die Ermutigung, diese bedingungslose Liebe bleibt nicht folgenlos. Und das ist auch die Einladung an uns heute. Ich glaube auch, dass diese Haltung und diese Begegnung mit dieser Liebe Gottes auch eine Auswirkung hat auf unser Umfeld. Gott hat nicht nur dein Leben im Sinn, das er verändern möchte, sondern durch dich wird sich dein Umfeld auch verändern. Wenn du erlebst, dass du angenommen bist, so wie du bist, kannst du auch die Menschen um dich annehmen. Wenn du erlebst, dass dir vergeben ist, kannst du dich auf einen Weg der Vergebung einlassen gegenüber den Menschen um dich herum. Und wenn du erlebst, dass dort Liebe ist statt Angst, kannst du das den Menschen zusprechen, die in Angst sind. Ihr Lieben, Gottes Herz in Jesus Christus, so deutlich und so kraftvoll. Ich möchte, die Band kann schon mal nach vorne kommen, euch einladen. Drei Einladungen habe ich. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich habe zum ersten Mal von dieser Botschaft gehört, ich wusste gar nicht, dass ich geliebt bin und dass es da einen Gott gibt, der mich liebt und mit dem ich in Beziehung treten kann. Ich möchte dich einladen, es wird gleich Beter geben, die hier am Rand stehen, dass ihr auf diese Beter zukommt während der Lobpreiszeit oder später und einfach eine Entscheidung trefft. Lasst für euch beten. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich will neu diese Dankbarkeit erleben, ich brauche den Zuspruch in Vergebung, wie auch immer, in welchem Bereich du bist, auch da nimmt das Gebet wahr. Und wir wollen später am Ende der Zeit euch auch nochmal die Möglichkeit geben, hier das Mikro freizugeben, auch zu erzählen, wofür ihr dankbar seid, was ihr erlebt habt. Das wollen wir heute auch nochmal geben. Amen.